Wir sind in einer Predigtreihe und ich habe gedacht, wir starten mal mit so einer kleinen Auffrischung. Geht ja nicht um Zeugnis, aber so ein bisschen wie in der Schule hilft ja manchmal. Vor zwei Wochen ging es um die Frage, wer wir als Gemeinde sind, beziehungsweise was Gott sich mit Gemeinde gedacht hat. Wer kann denn noch die beiden Begriffe nennen, mit denen wir Gemeinde beschrieben haben? Hat der Volker auch letzte Woche nochmal wiederholt. Also sollte ja mittlerweile so ein bisschen in den Köpfen sein. Wer traut sich? Wie bitte? Ja, lebendige Steine, aber es gab ja diese zwei Begriffe, wenn ihr euch erinnert. Sammlung und Sendung, danke, genau. Sammlung und Sendung. Und dann haben wir gesagt, Sammlung und Sendung geschieht durch vier verschiedene Punkte. Wer kriegt die denn noch zusammen? Anbetung? Zeugnis? Dienst? Und Gemeinschaft, sehr gut. Genau. Sammlung und Sendung geschieht durch Dienst, Zeugnis, Anbetung und Gemeinschaft. Und letzte Woche hat Pastor Volker Reder über den Dienst gesprochen und er hat das so eingeleitet, das ist so ein Auftrag, den wir ja oft als Belastung oder Herausforderung empfinden, weil das ist ja was, was uns fordert und weil man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was damit gemeint ist. Und in ähnlicher Weise betrifft das das Thema, das heute dran ist, also das Zeugnis. Das ist ja auch so ein Begriff, da zucken manche schon regelrecht zusammen, wenn sie hören, du bist ein Zeuge. Und da gehen dann so Alarmglocken an, so ein Piepston vielleicht. Und man denkt, na, aber Zeugnis, na, ich weiß nicht. Und ich glaube, das hat viel mit Missverständnissen und Unklarheiten zu tun. Da war aber so eine Art Dunstnebel bei diesem Begriff und man weiß gar nicht genau, was bedeutet er eigentlich oder wie ist das zu verstehen, dass ich Zeuge bin. Und heute Morgen wollen wir mal versuchen, ein bisschen diesen Nebel zu lichten. Also wir gehen mal ein bisschen mehr durch die Bibel, nicht nur bei einer Geschichte, aber wir starten mal mit einem Missverständnis. Um Zeuge zu sein, muss ich viel wissen. Sein Missverständnis. Wir schauen uns dazu eine Geschichte an, die einige von euch kennen. Da ist Jesus und er reist durch Samarien und er kommt an einem Brunnen vorbei. Und wir lesen dann, es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Und es folgt dann ein Gespräch zwischen den beiden. Jesus spricht davon, dass er das Wasser des Lebens ist und dass wer von ihm trinkt, nie mehr durstig wird. Und dann mitten in diesem Gespräch sagt Jesus plötzlich zu der Frau, geh und rufe deinen Mann, komm mit ihm hierher. Und dann sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt ihr, das stimmt, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Und die Frau erwidert, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und das Gespräch geht weiter und es geht um die Frage, wo wird Gott angebetet oder wo sollte Gott angebetet werden? Und schließlich auch um den Messias. Und dann sagt die Frau, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge, also wo Gott angebetet werden soll und so weiter, er wird uns alle diese Dinge erklären. Und Jesus sagt zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Da ist eine Frau unterwegs in ihrem Alltag. In der Mittagszeit auf dem Weg zum Brunnen. Sehr ungewöhnlich. Mittagszeit war eigentlich die heißeste Tageszeit. Und wir wissen nicht genau, warum sie um diese Tageszeit dorthin geht. Vielleicht will sie niemandem begegnen. Was auf jeden Fall passiert ist, sie begegnet Jesus. Und es beginnt dieses Gespräch und dann kommt auf einmal diese Frage, hol deinen Mann oder diese Aufforderung. Und sie antwortet so ein bisschen ausweichend, ja, ich habe keinen Mann. Und dann die Überraschung, Jesus weiß Bescheid. Wir wissen nicht, ob sie ihre 5 Ehemänner durch Scheidung oder Tod verloren hat. Was auf jeden Fall deutlich wird, ist, diese Frau hat viel durchgemacht. Da ist ein Leben voller Abbrüche, da ist Lebensnot. Diese Frau ist jetzt so verzweifelt, dass sie mit einem Mann zusammenlebt, ohne im Schutzrahmen der Ehe zu sein. Das heißt, es ist keine einfache Situation für eine Frau damals. Sie ist verzweifelt auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Durstig. Und da macht Sinn, wenn Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Das heißt, Jesus macht dir auf eine liebevolle Art und Weise deutlich, du, was du suchst, das bin ich. Ich kann dir das geben. Und er macht dir indirekt am Ende sogar deutlich, ich bin der Messias, ich bin der Retter der Welt. Das Lustige ist, oder das heißt, lustig ist es nicht, aber es ist spannend, die Frau versteht das noch gar nicht richtig. Aber was Jesus ihr sagt, lässt sie nicht los. Und sie lässt alles stehen und liegen, der Wasserkrug bleibt stehen. Und sie geht schnell zurück in ihr Dorf. Und dann berichtet sie den anderen von dieser Begegnung, die sie hatte. Und das, obwohl sich diese Frau noch nicht mal sicher ist, ob Jesus der Messias ist. Und dann lesen wir, viele Samaritaner aus dem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Das Zeugnis dieser Frau, dass sie einfach nur erzählt hat, was ihr passiert ist, bewegt andere Menschen dazu, Jesus selbst kennenzulernen, hinzugehen. Und dann lernen sie Jesus als Retter der Welt kennen. Und das, obwohl diese Frau sich noch nicht mal sicher war, ob Jesus der Retter der Welt ist. Wir müssen nicht alles wissen, um Zeugen zu sein. Ein zweites Missverständnis. Um Zeuge zu sein, bin ich ja noch lange nicht gut genug ausgerüstet. Nicht fachlich kompetent. Wir springen ein wenig weiter im Johannesevangelium. Jesus bereitet seine Jünger auf die Zeit vor, in der er nicht mehr bei ihnen sein wird. Und er sagt ihnen unter anderem Folgendes. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Kurz zusammengefasst, wenn Jesus nicht mehr da ist, wird der Heilige Geist an seine Stelle treten und er wird die Rolle Jesu übernehmen. Er wird für Jesus Zeugen. Und dieser Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, er sorgt dafür, dass das, was die ersten Jünger erlebt haben, weitergegeben wird. Und zwar in einer richtigen Art und Weise, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Und er hilft ihnen dabei. Das heißt, es werden 2 Dinge deutlich. Der Heilige Geist ist zum einen unser Lehrer. Er sagt uns, was wahr ist. Er hält uns das in Erinnerung, was damals passiert ist. Und wir alle sind Zeugen. Und wir spulen noch ein wenig weiter vor im Neuen Testament. Pfingsten, da passiert genau das. Jesus geht oder Jesus ist gegangen und der Heilige Geist kommt und erfüllt die Jünger. Und dann passiert ein erstes Wunder. Das Wunder ist, die Jünger machen den Mund auf und sie reden auf einmal in einer Sprache, beziehungsweise sie reden in unterschiedlichen Sprachen, die sie nicht kennen und bezeugen Jesus. Der Heilige Geist hilft ihnen. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Es ist ein Wunder, was da passiert. Das heißt, wir als Christen haben alles, was wir brauchen, um Zeugen zu sein. Glauben wir das? Paulus schreibt an die Epheser, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Haben wir das erkannt? Glauben wir wirklich, dass Gott in uns ist, mit dieser Stärke? Dass der Heilige Geist in uns ist, der uns hilft? Oder sind wir eher der Meinung, ich brauche noch mehr? Oder nein, ich brauche eigentlich was anderes. Ich habe oft das Gefühl, dass wir uns als Christen sehr stark auf das verlassen, was wir können. Immer wieder höre ich von Christen, dass sie mit anderen nicht über Jesus reden können. Und der Hauptgrund, der aufgeführt wird, ist, ich weiß noch nicht genug. Oder ich bin noch nicht gut genug. Ich bin nicht gut im Reden. Hat übrigens auch Mose damals schon gesagt. Und es gibt ganz viele andere Gründe. Ich war vor einiger Zeit mit der Annemarie bei Bekannten zum Abendessen eingeladen. Wohnen hier in Darmstadt, sind keine Christen. Und wir kamen irgendwann so auf Gemeinde zu sprechen und dass ich halt Pastor bin. Und dann habe haben sie gesagt, ja, und was heißt das dann, wie lange bleibst du so in Darmstadt? Habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Und dann ging es darum, wie lange so eine Dienstzeit dauert. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist eigentlich nicht normal, dass ein Pastor sein ganzes Leben in einer Gemeinde bleibt. Naja, und dann kam diese Frage irgendwann, ja, und woher weißt du, wie lange du dann da bleibst? So, und in meinem Kopf war sofort die Antwort, ja, ist ja logisch. Dann, wenn Gott mir sagt, dass was anderes dran ist. Und gleichzeitig passiert in meinem Kopf was anderes. Da kam eine Gedankenfolge. Okay, aber wenn ich das jetzt sage, wenn ich sage, dass Gott mir das sagt, dann kann ja die Frage kommen, ja, wie sagt er dir das denn? Oder wie hörst du denn Gott? Oder Unverständnis. Und naja, dann habe ich mir halt Folgendes überlegt. Dann habe ich gesagt, also wir reden da regelmäßig mit der Gemeindeleitung drüber und gucken halt, ob das noch passt. Ja, ja. Sehr neutral, ne? Also wie in der Firma im Prinzip. Also Dienstgespräch und dann wird halt geschaut. Ich hätte auch sagen können, was mir intuitiv gekommen ist. Aber meine Gedanken haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unsicherheit und vielleicht auch ein bisschen Angst. Ja, vermutlich auch ein bisschen Angst. Weil ich weiß ja nicht, was da an Nachfragen kommt, wenn ich sowas sage. Und vielleicht kennt ihr das auch, diese Unsicherheit, ja? Was könnte der andere dann nachfragen? Und da entsteht im Kopf so ein Wust an Gedanken und dann könnte die Frage kommen und die Frage und die Frage. Boah, und da wüsste ich keine Antwort drauf. Also antworte ich lieber erst gar nicht. Oder ich antworte eben so, dass es sehr neutral bleibt. Erst noch sicherer werden, erst noch ein Seminar besuchen, wo ich lerne, wie man über meinen Glauben spricht. Ich will ja für jede Eventualität gerüstet sein. Ich will alles im Griff haben. Aber so funktioniert das nicht. Zeuge zu sein erfordert Vertrauen. Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist wirklich in mir ist. Und dass der Heilige Geist mir helfen wird. Und dazu gehört auch durchaus ein wenig Mut. Hätten die Jünger damals an Pfingsten ihren Mund nicht aufgemacht, hätten sie vermutlich, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, nicht erlebt, dass sie auf einmal in einer anderen Sprache reden. An anderer Stelle sagt Jesus, dass der Heilige Geist uns die Worte geben wird, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Trotzdem bleibt mein Mund, muss ich selbst aufmachen. Auch wenn es vielleicht nur so ein paar gestammelte Worte sind, der Heilige Geist kann was daraus machen. Halten wir also mal fest, grundsätzlich haben wir alle alles, was wir brauchen, um Zeugen zu sein. Und um Jesus zu bezeugen, muss ich auch nicht alles wissen und ich muss auch nicht auf alles eine Antwort haben. Und damit sind wir dann bei diesem Punkt, wo dann bei einigen die Alarmglocken losgehen. Oh nein, dann heißt das ja, wir alle müssen irgendwie in die Straßen gehen, wir müssen uns in der Öffentlichkeit hinstellen, so auf den leeren Bierkasten natürlich, hinstellen und predigen. Sind wir alle Evangelisten? Und die Antwort ist nein, natürlich nicht. Paulus schreibt an die Kolosser, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Paulus geht von ein paar sehr grundsätzlichen Dingen aus. Zum einen, jedem von uns, er schreibt es an die gesamte Gemeinde, jedem von uns bieten sich Gelegenheiten, um unseren Glauben zu bezeugen. Und umgekehrt bedeutet das auch, wir können diese Gelegenheiten auch verstreichen lassen. Grundsätzlich gilt auch, wir sollen klug mit denen umgehen, die nicht zur Gemeinde gehören. Und wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann ist Paulus wichtig, dass wir auf die Art und Weise achten, wie wir mit diesen Menschen reden, beziehungsweise wie wir ihnen antworten, nämlich freundlich und weise. Und Petrus, der gute Kumpel von Paulus, ist mit Paulus auf einer Linie. Er schreibt, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Auch das ist an alle gerichtet. Man kann also sagen, es gibt sozusagen zwei Typen von Christen. Ja. Und zwar die nachfolgenden Evangelisten. Das sind die Leute wie Petrus und Paulus, die verkünden kühn und offensiv das Evangelium und die geben Zeugnis. Und dann gibt es alle anderen. Das sind die evangelistischen Nachfolger, will ich so mal nennen. Dazu gehören natürlich die unten eigentlich auch. Aber das sind einfach die Christen,
die jetzt nicht die Gabe des Evangelisierens haben, aber diese Menschen sind klug im Umgang mit den Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Sie ergreifen Gelegenheiten, die sich ihnen bieten, und sie antworten weise, freundlich und respektvoll. Woraus entstehen solche Gelegenheiten? Das Piepen kann das vielleicht nochmal verdeutlichen. Ja? Es piept so leise im Hintergrund und irgendwann fangen alle an zu gucken umher, ja, wo kommt es her? Und man fragt sich, was das eigentlich ist. Menschen kommen durch die Art und Weise, wie wir leben, ins Fragen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Deswegen schreibt Petrus, führt ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren. Und das kommt mehrfach bei Petrus vor und auch Paulus, beziehungsweise im ganzen Neuen Testament wird das immer wieder betont. Dadurch, dass ihr lebt, verweist die andere auf Gott. Das heißt, mein Lebensstil spielt eine enorm wichtige Rolle bei diesem ganzen Zeugnis sein. Ein Inder hat mal zu einem Europäer Folgendes gesagt: Was du bist, schreit so laut, dass ich nicht mehr hören kann, was du sagst. Das ist eher ein Negativbeispiel, aber man kann das auch umdrehen. Wenn ich auf der Arbeit als Chef oder als Mitarbeiter unbarmherzig mit meinen Kollegen umgehe, und dann komme ich irgendwann auf meinen Glauben zu sprechen mit einem dieser Menschen, dann wird er sich vermutlich sehr schwer damit tun, mir zu glauben, dass ich an einen Gott glaube, der barmherzig ist. Und dass dieser Gott sich auch noch wünscht, dass wir unser Leben verändern und barmherzig sind. Weil das, was der Mensch lebt, nicht zusammenpasst mit dem, was er sagt. Das heißt, bezeugen und entsprechend zu handeln gehört immer zusammen. Unser Leben ist der wichtigste Zeugnisfaktor, den wir haben. Nur, es ist nicht alles. Es gehört ein bisschen mehr dazu. Weil, nehmen wir mal Gandhi. Gandhi hat ein vorbildliches Leben geführt, würde ich sagen. Trotzdem war er kein Zeuge Jesu. Es muss dem anderen klar sein, warum ich tue, was ich tue. Warum ich so lebe, wie ich lebe. Wenn ihm das nicht klar ist, kann er das nicht einordnen. Petrus schreibt Folgendes: Nun zu euch Frauen, ordnet euch euren Männern untern. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen, wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Mir geht es gar nicht so sehr darum, was heißt es jetzt mit diesem Unterordnen. Mir geht es um was Grundlegendes. Um herauszufinden, dass die Männer nicht auf Gottes Wort hören wollen, muss es zumindest einmal zur Sprache gekommen sein, sonst weiß man das nicht. Also nur im Stillen davon auszugehen, das ist ein bisschen schwach. Das heißt, wir gehen mal davon aus, diese Frauen haben das zumindest einmal in einen Kontext gestellt und haben irgendwas bezeugt. Und dann rät Petrus den Frauen, wenn sie aber nicht bereit sind zu hören, dann lasst das. Aber lasst es nicht, dementsprechend zu leben, weil euer Verhalten sie dann überzeugen kann. Man kann das jetzt natürlich ganz genauso umdrehen auf Männer, die Frauen haben, die nicht glauben, und man kann es auch auf unsere Freunde, Kollegen und Verwandten anwenden. Das, was ich tue, wie ich lebe, mein Lebensstil, den ich als Christ lebe, das muss in einen Kontext gestellt sein. Wenn dem anderen nicht klar ist, warum ich so lebe, bin ich jetzt nicht unbedingt ein Zeugnis. Wenn dem anderen aber klar ist, warum ich so lebe, dann ist es eventuell sehr, sehr klug, das Reden auch sein zu lassen. Das ist ein kluger Umgang mit den Menschen, die Jesus nicht kennen. Und was mir immer bleibt, ist, dass ich ein vorbildliches Leben leben kann. Ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Und ich bin überzeugt, dass so ein Lebensstil Fragen heraufprovozieren wird bei den Menschen, die mir begegnen, und dass sich daraus Gelegenheiten ergeben. Und die Frage ist dann eben immer nur, wie antworte ich? Weise? Ja, ein paar Beispiele. Wenn ich gefragt werde, warum ich bei den Begegnungstreffen in der Heige Mittwoche mache, dann kann ich natürlich sagen, ja, weil ich es gut finde, Menschen zu helfen. Würden wahrscheinlich auch viele andere Menschen sagen. Ich kann aber auch sagen, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin, von meinem Glauben, dass es wichtig ist, diesen Menschen zu helfen. Und damit habe ich das, was ich tue, in einen Kontext gestellt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich bin auf der Arbeit, also ich jetzt nicht, und man steht unter Kollegen und auf einmal wird schlecht über den Chef geredet oder über einen anderen Kollegen oder über einen Mitarbeiter oder über Politiker oder was auch immer. Wir tun uns ja sehr leicht darüber, schlecht über andere Menschen zu reden. Da nehme ich mich nicht raus, das fällt mir, das ist echt, kommt man schnell rein. Und dann stehe ich in so einer Runde und dann werde ich vielleicht nach meiner Meinung gefragt. Ich kann entscheiden, wie ich darauf jetzt reagiere. Ich kann sagen, nö, ich finde es nicht gut, schlecht über andere zu reden. Ich kann aber auch sagen, aufgrund von meinem Glauben finde ich es nicht gut, schlecht über andere Menschen zu reden. In einen Kontext gestellt, warum ich etwas nicht tue. Weiteres Beispiel. Meine Freunde oder meine Kollegen, Studienkollegen, Schulkollegen, was auch immer, fragen mich, ob ich an Abend XY Zeit habe. Es kollidiert aber für mich mit einem wichtigen Gemeindetermin. Jetzt kann ich auch wieder entscheiden, wie ich antworte. Ich kann sagen, ich habe einen anderen Termin. Das ist sehr neutral. Ich kann aber auch sagen, nee, ich habe an dem Abend einen Gebetstermin, weil ich vielleicht bei 18, 19 bin. Und man kann das bei vielen, vielen Sachen fortführen. Wenn es um, bei mir war früher immer dieses Thema CDs brennen, ja, ist so ein illegaler Bereich, ja, und man sagt, ja, warum will ich die gebrannte CD nicht annehmen? Ja, weil ich damit nichts zu tun haben will. Ich kann aber auch sagen, weil ich das von meinem Glauben aus nicht gut finde. Und vielleicht werden solche Antworten Gegenreaktionen hervorrufen. Kann passieren. Kann auch nicht passieren. Natürlich, und das schließe ich nicht aus, wir brauchen dafür Mut. So etwas zu sagen, erfordert ein klein wenig Mut. Aber ich glaube, vor allem hat es damit zu tun, ob ich darauf vertraue, dass der Heilige Geist mir helfen wird, wenn da eine Rückfrage kommt. Und wenn dann so eine Frage kommt wie, ja, was glaubst du denn überhaupt? Also so eine ganz allgemeine. Ja, dann ist die Antwort ja auch gar nicht so kompliziert. Also ich glaube, das kriegen wir alle zusammen. Johannes bringt es in seinem ersten Brief ganz einfach auf den Punkt. Er sagt, wir haben gesehen und wir können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter in die Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und Gott und er lebt in Gott. Ist natürlich erstmal eine sehr abstrakte Sache, aber es fasst die Grundelemente unseres Glaubens zusammen. Und das Spannende ist doch, das hat für uns doch Bedeutung, was da passiert ist, was da steht. Wir alle haben doch erlebt in unserem eigenen Leben, was es bedeutet, dass Jesus für mich gestorben ist und wieder auferstanden ist. Kann natürlich sein, dass ich mich mal hinsetzen muss und überlegen muss, was Gott so in meinem Leben getan hat. Aber das ist ja jetzt mal unabhängig vom Zeugnisgeben eine sehr gute Sache. Und gleich wird es auch nochmal die Möglichkeit geben nach der Predigt, wie gesagt, aber ihr könnt es ja auch nahe beim Kaffee mal üben. Fragt mal euer Gegenüber, was er so mit Jesus erlebt hat. Das ist mal eine spannende Sache, zu hören, was andere erleben. Was ich sagen will ist, wir alle können davon erzählen, was Gott in unserem Leben über die Jahre hinweg getan hat, was er verändert hat, welche Rolle Jesus spielt. Und in dem Moment, wo ich das tue, wird für mein Gegenüber greifbar, was das eigentlich bedeutet, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Wie diese Frau am Brunnen können wir alle bezeugen, dass Jesus in unser Leben hineingesprochen hat und dass er es verändert hat. Wir alle sind bezeugende Gemeinschaft, das gehört zu unserem Wesen. Und wir alle haben alles, was wir dafür brauchen. Wir haben den Heiligen Geist. Und es ist entlastend zu wissen, wir sind nicht diejenigen, die überzeugen müssen. Wir bezeugen nur. Was die anderen damit anfangen, ist nicht unsere Verantwortung. Überzeugt hat bei den Samaritern, denen die Frau begegnet ist, Jesus am Ende. Und der Heilige Geist ist an die Stelle Jesu getreten. Er ist derjenige, der Menschen überzeugt. Und dann kann es auf einmal passieren, dass dadurch, dass ich bezeugt habe, andere Menschen durch Jesus überzeugt werden. Weil sie Jesus selber kennenlernen wollen. Weil sie diese Beziehung vielleicht haben wollen, die ich habe mit Gott. Oder weil sie sehen, boah, bei dem ist was im Leben passiert, das wünsche ich mir auch. Bei dem ist Glauben was Lebendiges, nicht einfach nur irgendwas Abstraktes. Durch mein Zeugnis, durch dein Zeugnis können andere Menschen zum Glauben kommen. Fassen wir das Ganze zum Schluss nochmal zusammen. Wir alle sind Zeugen Jesu und wir alle sind evangelistische Nachfolger. Und deswegen sollen wir ein vorbildliches Leben führen. Wir sollen klug unterwegs sein, klug mit denen umgehen, die Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen. Und die Gelegenheiten, die sich uns bieten, nutzen, indem wir freundlich, weise und respektvoll antworten. Und ich lade euch ein, nächste Woche was auszuprobieren. Ein kleines Experiment. Jeder von uns, das wäre mein Vorschlag, betet, dass Gott ihm oder ihr eine Gelegenheit schenkt, seinen Glauben oder ihren Glauben zu bezeugen nächste Woche. Das ist eine spannende Sache, glaube ich, und erfordert vielleicht auch ein bisschen Mut, weil ich bin überzeugt, dass Gott uns das sehr gerne gibt, solch eine Gelegenheit. Und ich bin überzeugt, dass dadurch auch was hier in Darmstadt ins Rollen kommt, in unserer Umgebung ins Rollen kommt, wenn wir bezeugen und wenn wir Gott darum bitten, uns solche Gelegenheiten zu schenken. Und deswegen ermutige ich euch alle, lasst uns das mal üben, was bezeugende Gemeinschaft bedeutet und dieses Experiment gemeinsam starten und dann nächsten Sonntag vielleicht mal erzählen, was wir so erlebt haben. Wir sind alle Zeugen Jesu und wir haben alles, was wir dafür brauchen. Du musst nicht mehr wissen, du musst auch nicht irgendwie rhetorisch gewandt sein. Die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Das reicht, mehr brauchen wir nicht. Und deswegen mache ich uns allen Mut, mutig Zeugen zu sein. Amen.